Aue gegen Rostock, Kracher Ostderby zum Saisonauftakt in Liga 3, inklusive Live-Kunst-Performance am Mannschaftsbus.
Attacke, Attacke, Attacke. Dynamo Dresden und der FC Magdeburg starten in ihre Zweitligasaison.
Die Regionalliga-Reform bekommt erneut Zulauf, erstmals aus Südwest und auch im Westen brodelt es.
Ja, und irgendwie war Kacktor-Wochenende im Fußball-Osten. Los geht's!
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt an mir so Fragen zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fangen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Schön, dass ihr mit dabei seid. Wieder zur zweiten Folge im Osten geht die Sonne auf. Heute unter anderem mit demjenigen, der auf der A72 von der Polizei gestern mit 15 Graffiti-Dosen angehalten wurde. Alex Küpper. Tag, Alex.
Tag, Paddy. Hier kommt das intellektuelle Gewissen dieses Podcasts aus Halle an der Saale raus in die Fußballwelt. Er ist stolzer Teil des besten Fußballpodcasts Deutschlands und bei Copa TS macht er auch noch mit. Hier ist Gregor Rühl.
Hallo, hallo, dann mache ich die Runde mal komplett. Der Ostfußball ist sein siebter Himmel und sein Sternzeichen ist ein Mikrofon. Ich begrüße den Mann, der dir alles wegkommentiert, was nicht bei drei auf dem Flutlichtmast ist und der mit seinen Metaphern Bilder malt, die man sich ins Wohnzimmer hängen will. Wer braucht Kaspar David Friedrich, wenn er Patrick Paddy Fritsche haben kann? Tag, mein Lieber. Und vor allem...
Boah.
und vor allem herzlichen Glückwunsch nachträglich. Du hattest Geburtstag diese Woche.
Dankeschön, danke, danke, danke.
Glückwunsch,
danke.
Paddy.
Wie fühlt es sich an mit 18?
Ja, ich darf Auto fahren jetzt, das ist schon cool und darf nach 22 Uhr noch wach bleiben, aber da wir vor 22 Uhr aufnehmen, ist es auch völlig okay. Gregor, wenn du mir noch einen Gefallen tun möchtest, so als Art Geburtstagsgeschenk, ich fände diese Ansage irgendwie so für eine Mailbox eigentlich echt geil, muss ich sagen. Vielleicht kannst du mir
kann ich dir nochmal einsprechen.
Wie alt bist du wirklich geworden eigentlich?
28 bin ich wirklich geworden.
28, guck mal. So, 28 ist er geworden und hat irgendwas in seiner Instagram-Story gepostet von wegen, er ist noch nicht so alt und hat noch kein Rennrad oder eine Siebträger-Kaffeemaschine.
Ja,
und
genau.
Und dann habe ich danach bei Instagram wurde mir Werbung angezeigt für die Siebträger-Kaffeemaschine, die es jetzt im Fanshop gibt von Hertha BSC, wo ich mir auch dachte, ah ja, endlich gibt es die Siebträgermaschine für Fußballfans. Weiß ich
wunderbar.
Nicht, wann man die dann, ob man sich da auch ein Bier ziehen kann.
Ohne Stadionwurst rausdrehen vielleicht oder so. Durchlesen. Aber lasst uns direkt rein ins Thema. Ich glaube, das Wochenende hat uns so dermaßen viel geboten. Erstmal vielen, vielen Dank für die Nachrichten an der Stelle noch. Das wollen wir noch vorschieben. Das gehört sich so. Wir haben uns, ich glaube, kann ich für uns drei sprechen, echt krass gefreut über viel, viele Nachrichten in beide Richtungen. Sehr konstruktive Nachrichten auch in beide Richtungen. Wir wissen natürlich, ne, erste Folge, Technik und Ton und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir nehmen früh am Morgen auf. Wir arbeiten dran, das ist vollkommen klar. Deswegen, wenn wir jetzt einfach jedes Mal besser werden als das Mal davor, sind wir in spätestens, um in Küppis Worten zu sprechen, einem Jahr dann der, naja, vielleicht zumindest mal drittbeste Fußball-Podcast aus Deutschland.
Ja, wer den ersten Spieltag
der
verliert,
drittbeste Ostfußball-Podcast.
Der drittbeste Ostfußball-Podcast Deutschlands. Super. Nein, aber wirklich vielen, vielen Dank für die Nachrichten. Wir versuchen natürlich auch, und wir haben uns das heute auch vorgenommen, wir werden abdriften am Ende ein bisschen nochmal in die Oberliga, über wirklich so viele Vereine wie möglich zu sprechen. Seht's uns nach. Klar, wir bekommen viele Nachrichten, ne? Wo ist mein Verein, wo ist der Verein? Wir geben wirklich Vollgas, so viel wie geht, haben natürlich aber auch eine gewisse Struktur uns überlegt, beziehungsweise gibt die das Wochenende heute einfach selbst. Und die erste Struktur, Männer, ich glaube, das ist keine Überraschung, ist Drittliga, Hansa Rostock auswärts bei Erzgebirge Aue, direkten Ostderby zum Saisonauftakt in Liga 3. Und Küppi und ich waren dabei, aber weil es unhöflich wäre, wenn ich anfange, Küppi, wie hast du es empfunden? Erzähl mal.
Ja, am Ende haben die Tore gefehlt, das muss man vorne wegstellen, dieses 0-0, aber es war trotzdem ein geiles Fußballspiel und es hat einfach unfassbar viel Bock gemacht, wieder richtigen Fußball zu erleben. Also wenn man sich die Club-WM angeguckt hat oder zumindest am Ticker verfolgt hat mit 8000 Zuschauern bei Dortmund gegen Ulsan und so weiter, dann war das, glaube ich, nicht das, was wir uns alle vom Fußball vorstellen. Und wenn du dann dieses Stadion gestern erlebt hast, dann war es einfach sensationell, ein wirklich entfesselter Gästeblock mit einer Lautstärke, das war überragend. Auf der anderen Seite ein Erzgebirgsstadion, das phasenweise komplett stand und auch alles gegeben hat. Also es hat wirklich großen Spaß gemacht, diese Atmosphäre mitzuerleben. Und auch auf dem Platz, finde ich, war es am Ende ein richtig cooles Fußballspiel, auch wenn es 0-0 ausgegangen ist. Aue mit bemerkenswerter Anfangsphase, trotz 6 Neuzugängen in der Startformation. und am Ende ein Punkt, mit dem beide leben können. Hansa auch 6 neue in der Startelf. Vogelsammer verletzt raus. Das könnte nochmal heiß werden für Hansa, weil sie, glaube ich, auf dem Transfermarkt auf der Mittelstürmerposition nochmal was machen werden. Im Großen und Ganzen ein Punkt, der für beide in Ordnung ist und einfach ein geiler Fußballnachmittag im Erzgebirge.
Ich habe jetzt von dem Spiel, ich habe mir natürlich diese Zusammenfassung angeschaut, aber was ja schon in unserer WhatsApp-Gruppe auch während des Spiels heiß lief, war der Nebenkriegsschauplatz Mannschaftsbus. Da müsst ihr jetzt mal erzählen, was war da denn los? Das war ja herrlich.
Also dem vorausgegangen. Also erstmal für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Der Mannschaftsbus von Hansa Rostock wurde, ich gehe davon aus, dass es nachts über passiert ist, besprüht von Anhängern, mutmaßlich des FSV Zwickau. Denn auf der einen Seite war ein großes FSV zu lesen und auch Rostock hat in Zwickau genächtigt sozusagen, die Übernachtung davor. Da war in Aue kein Hotel mehr frei vielleicht mit der Größenordnung, die es gebraucht hätte. Deswegen haben die Männer von Daniel Brinkmann in Zwickau geschlafen. Und der Mannschaftsbus kam dann komplett besprüht an, sozusagen auch am Erzgebirgsstadion. Auf der einen Seite FSV, auf der anderen Seite mehr so ein Gruß Richtung Erzgebirge Aue mit Veolia Merda oder Viola Merda. Übersetzen kann das jeder für sich selber, das mache ich jetzt nicht. Dann haben wir direkt ein E davor stehen vor der Podcast-Folge.
Man kann es auch einfach Deutsch lesen. Wir haben von Viola Merda
genau.
Als ihr...
Richtig, und aber wir versuchen natürlich noch in der Recherche rauszufinden, wer Veolia Merda ist, aber wir haben es noch nicht rausgefunden. Nee, dem vorausgegangen ist aber tatsächlich eine Graffiti-Aktion von Hansa-Anhängern in Richtung des FSV-Mannschaftsbus. Das ist das, was so ein bisschen untergegangen ist tatsächlich, was vor allem auch in den sozialen Kanälen dann irgendwann aufgetaucht ist. Das heißt, der Ursprung sozusagen dieser Aktion war andersherum. So zumindest das Narrativ aktuell, was so die Gesprächslage bestimmt.
Das ist dem geschuldet, dass der Mannschaftsbus von Zwickau als normaler Reisebus auch eingesetzt wird, glaube ich. Und deswegen irgendwann mal, nicht in der heimischen Region unterwegs war. Und das haben dann versierte Künstler genutzt, um sich da ein bisschen auszulegen.
Also wir wollen natürlich, Klammer auf, ne? Also uns ist vollkommen klar, das ist natürlich unabdingbar, das ist logisch, dass das sich um Sachbeschädigung handelt, um Gottes Willen. Das wollen wir dazu nochmal gesagt haben, aber... In der Tat, und das war dann sozusagen eine Art Racheaktion. Und dann kam eben dieser Mannschaftsbus vorgefahren. Und das war dann total spektakulär, weil Küpi und ich müssen ja auch irgendwann mal arbeiten. Und dann haben sie eigentlich den Mannschaftsbus reingefahren. Du hast in Aue so eine Busgarage sozusagen für den Gästebus, ne? Und dass da halt nichts passiert oder genau sowas passiert. Und irgendwie müssen die den quasi nach oder während dem Spiel rausgefahren haben. Und wie das halt so ist, der gemeine Rostocker Gästeanhänger, der reist halt nicht nur mit Schal und Trikot, der reist halt eben auch vielleicht auf der einen Seite mit ein bisschen Feuerwerk im Gepäck, auf der anderen Seite, wie Alex Küpper, immer Graffiti-Dosen hinten im Kofferraum mit dabei.
Die haben und, so einen Patronengürtel, weißt du, wie von diesen kleinen, wenn du so kleine Klopfer hast, haben die so einen Gürtel umhängen, da sind so diese ganzen Dosen drin.
In Blau immer, und Weiß?
Abwechselnd mit einer Bierdose. Spraydose, Bierdose.
Aber das hat gewirkt auf alle Fälle, weil dann gingen die ersten Bilder viral, tatsächlich auf irgendwelchen Ultra-Seiten und so bei Instagram, wo halt wirklich gezeigt worden ist, ach guck mal, die haben den Rostocker Bus schon wieder umbesprayt sozusagen, jetzt quasi die Subtras oder wer auch immer und haben das sozusagen wieder hübsch gemacht, so ein kleines bisschen für die Heimfahrt. Und ich dachte erst, nee, das kann nicht sein, das wäre absurd. Aber sie haben es tatsächlich gezogen. Also das war schon so die erste kleine Posse. Sehr viel Graffiti-Thematik
das war ja am Wochenende. Das war ja das Schöne, dass ihr beiden dann vor Ort wart. Ich habe immer Instagram gecheckt während des Spiels, habe dann euch Screenshots geschickt und jemand dann so, das guck ich jetzt erst nochmal nach. Dann rausgegangen und dann wirklich das verifizierte Bild bekommen, der Bus ist wirklich umgestaltet. Wahnsinn.
Goldene Spraydose, die geht nach Rostock.
Das war ja auch krass, weißt du, weil auf dem Bild, also das Bild dann von dem neuen Graffiti, war ja auch Sonne im Hintergrund und Co. Und es war ja auch Wetterumschwung nonstop im Erzgebirge. Das heißt, du konntest gar nicht verifizieren, ist das Bild jetzt alt oder neu. Aber also dahingehend, das war schon mal crazy, sehr, sehr künstlerisch, wie gesagt, mit der Klammer. Zum Spiel würde ich gerne noch ein bisschen was sagen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht oder vor allem Küpi, wie es dir ging. Vielleicht können wir erst über Erzgebirge Aue sprechen als Heimmannschaft. Ich war extrem positiv überrascht. Also im Vorfeld hat man aus der Mannschaft schon gehört, dass es vor allem so im Bereich Teamchemie von den Alteingesessenen, die jetzt mehr als 3 Jahre da sind, hieß, auch so in meine Richtung, Paddy, das ist das an Team das Krasseste, was wir seit mindestens 3 Jahren hatten. So, jetzt kann man sich das ungefähr einschränken, wenn man schaut, wer ist seit 3 Jahren da. So viele sind es dann nicht mehr, wer das gesagt haben könnte. Also auch Leute, die sage ich mal, auch einen gewissen Führungsspieleranspruch haben im Erzgebirge, einfach die schon eine Weile da sind. Und das hört man ja immer gerne, ne? Aber auch häufig, das sagt gerade jede Mannschaft wahrscheinlich vor dem Saisonstart, ja, läuft bei uns und alles super. Ich fand es erstaunlich, wie die Jungs das auf dem Platz auch gelöst haben. Weil es ist nichtsdestotrotz ein Jens Hertel-Fußball eigentlich, der natürlich oben drüber steht, der ist eher defensiver orientiert. Ich glaube aber auch, dass Jens Hertel A, den Jungs die Leine lässt und B, davon auch profitiert, dass er eben individuell starke Fußballer einfach im Kader hat, wie einen Stefaniak zum Beispiel oder auch einen Mika Clausen, wenn er dann wieder fit ist, Julian Guttau, mit dem habe ich kurz gesprochen in der Mixzone, bei dem sieht es gut aus, dass er wieder eingreifen kann, aber auch alle anderen, die auf dem Platz standen, und es war gerade im Bereich Offensive, fand ich das sehr, sehr stark und hat mich echt positiv überrascht, muss ich sagen, dass die letzte Endkonsequenz teilweise noch fehlt und auch im Bereich Kopfballstärke zum Beispiel im Zentrum ein bisschen was gefehlt hat. Gerade auch bei diesen Mega-Einwürfen von Ryan Malone, wo so ein bisschen das Problem ist, finde ich, hat man gut gesehen, direkt am ersten Spieltag. Die Idee ist natürlich überragend, mit so einem riesen Einwurf dann irgendwo aus 40 Metern das Ding da rein zu klöppeln in den 16er. Problem ist, dass bei einem langen Einwurf so ein bisschen Druck fehlt, wie bei einer Flanke. Das heißt, die Jungs müssen schon dastehen und können nicht sozusagen wie bei einem Eckball oder einem Freistoß aus dem Halbfeld Anlauf nehmen, und dann fehlt es eben teilweise ein bisschen an Druck im Kopfball. Aber du hast verschiedene Muster erkannt in der Offensive, das fand ich total cool, und defensiv war es auch teilweise ein bisschen risikobehaftet, aber wirkte für mich sehr, sehr kontrolliert. Und auf der Gegenseite, Küppi, vielleicht, weiß nicht, wie dein Eindruck von Rostock war, da war ich ein bisschen gemessen an der Anspruchshaltung, auch die man so hatte, aufgrund der Vorbereitung und dieser Vorschusslorbeeren, in der Offensive ein bisschen enttäuscht, weil das war so typisches Prinzip, steil Klatsch, steil auf Vogelsammer, der hat klatschen lassen und dann kam der lange Ball in die Halbräume und entweder war Maxi Kraus mal schnell oder nicht, aber mehr habe ich da, zumindest ich, nicht erkennen können groß in der Offensive von Rostock, das fand ich ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt.
Also ich glaube, das war in weiten Teilen auch dem geschuldet, wie der FC Erzgebirge aufgetreten ist, insbesondere in der ersten Halbzeit, also wie die da wirklich von Beginn an mutig und geschlossen versucht haben zuzustellen am gegnerischen 16-Meter-Raum. Das hat mich überrascht und ich glaube, das hat auch den FC Hansa überrascht, dass Aue mit dieser Vorgeschichte letzte Saison 65 Gegentore nur die drei Tabellenletzten noch mehr kassiert, also die viertschlechteste Defensive der Liga in der Vorsaison, wie die da so mutig und so offensiv pressend aufgetreten sind. Und Aue hat es tatsächlich geschafft, den FC Hansa bei all der individuellen Qualität überhaupt nicht ins Spiel kommen zu lassen. Das wurde dann im Laufe des Spiels ein bisschen besser, da hat Hansa das besser geregelt bekommen, aber das war bemerkenswert am Anfang, wie Aue da aufgetreten ist, und das hat Hansa vor große Probleme gestellt. Ich hatte allerdings auch den Eindruck, ähnlich wie du, dass es dem FC Erzgebirge noch ein bisschen besser gelungen ist, als Mannschaft zusammenzuwachsen als Hansa, angesichts der Tatsache, dass beide 6 Neuzugänge in der Startelf hatten, was ganz schön viel ist, kann man das, glaube ich, auch ganz gut vergleichen. Und Aue wirkte von Beginn an etwas gefestigter und Hansa brauchte ja eine halbe Stunde, vielleicht eine Halbzeit, um das Ganze besser in den Griff zu bekommen. Grundsätzlich, glaube ich, wenn du dir anguckst, was da unterwegs ist beim FC Hansa mit Kraus, der für mich der auffälligste war, mit Stock, der Zweitliga erfahren ist, vielleicht noch ein bisschen ankommen muss.
Hummel, muss ich sagen, fand ich sehr krass. Also dieser Assist auch, den er gegeben hat auf Kin Zombie kurz vor Ende mit der Hacke, einfach erster Kontakt.
Überragend.
Sehr, sehr stark. Und ja. Hummel ist auch jemand, der so in der Fanbubble sehr hoch gehypt ist, der so einen auch sehr mitreißenden Spielstil hat, wohl auch in der Vorbereitung da auch viele anzünden konnte, emotional. Ich finde, das hast du direkt mit dieser Aktion schon gesehen, dass das einfach jemand ist, der sich auch so ein bisschen ja, zum Publikumsliebling avancieren kann, vielleicht in Rostock, wenn der eben so sich ein bisschen diese, ja auch diese Jugendlichkeit einfach behält und dieses Rotzige, dieses Freche, das kann, glaube ich, gut funktionieren.
Und du hast gesehen, dass sie einfach in der Kaderbreite sensationell aufgestellt sind. Wenn du einen wie Le Beau und einen Kin Zombie reinbringen kannst, um nochmal Druck zu erzeugen, dann ist das sucht das drittligaweit seinesgleichen. Und wenn diese Mannschaft sich findet in den nächsten Wochen, dann kann sie definitiv der Rolle gerecht werden, die fast alle ihnen zuschreiben, nämlich glatter Aufstiegskandidat.
Was ihr natürlich nicht vergessen dürft, ist, Rostock war vielleicht auch noch nicht so ganz im Rhythmus, weil der wurde ja ein bisschen durcheinander gebracht von der neuen Handshake-Regelung, die Daniel Brinkmann ja völlig aus dem Konzept geworfen hat.
Ist da so entgeistert durch die Mixzone gelaufen, auf der Suche nach Händen. Ja.
Was? Ich muss jetzt Hände schütteln? Nein! Also um vielleicht mal alle abzuholen, es gibt so ein paar neue Regelungen von DFB und DFL für die ersten drei Ligen, unter anderem, dass die Schiris zum Beispiel in der Bundesliga ihre Entscheidungen weiter jetzt erklären durch diese Ansagen, die im Stadion zu hören sind. Und unter anderem gehört da auch dazu, dass es jetzt ein offizielles Handshake geben soll zwischen den Trainern und den Kapitänen vor den Partien. Und Rostocks Trainer Daniel Brinkmann war da kein Fan von und hat gesagt, das würde seinen Spieltagsrhythmus durcheinander bringen. Wie seht ihr das denn? Kann ein Handschütteln wirklich dich so aus dem Konzept bringen?
Nein. Kann es helfen? Nochmal nein. Also ich finde es, er hat das ja relativiert, er hat gesagt, ich nehme es jetzt an, das ist kein großes Drama. Aber
er hat gesagt, er ist offen für neue Ideen.
Genau. Ob er da jetzt 2 Minuten, Martin Mendel hat das ja auch gesagt, das bringt unsere Abläufe vorm Spiel durcheinander. Ich denke mir, ob du da jetzt 2 Minuten in die Schiedsrichterkabine musst oder nicht, das ist am Ende völlig egal. Also das hat auf das, was am Ende auf dem Platz passiert, 0,0 Einfluss. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass ein Handshake 70 Minuten vor Anpfiff, den es ja vorher auch schon gab, nur halt immer auf dem Platz, am Ende wirklich viel daran ändert, was auf dem Platz passiert und wie auf dem Platz kommuniziert wird. Das war auch so einhellige Meinung hinter den Kulissen, wenn man da mit den Trainern gesprochen hat. Die haben gesagt, ja mein Gott, früher haben wir halt bei der Platzbegehung kurz Hallo gesagt und uns ausgetauscht. Jetzt ist es ein offizieller Termin. Ob das tatsächlich was ändert, wenn dann in der 89. Minute der Elfmeter gegeben wird, kann der Schiedsrichter sich ja schlecht hinstellen und sagen, wieso, was ist los, vor 150 Minuten haben wir uns doch die Hand geschüttelt, hochoffiziell. Ich glaube nicht, dass es wirklich was hilft. Ich glaube stattdessen, dass beide Seiten aufeinander zugehen müssen, nach all dem, was wir da in der Vorsaison gehört haben oder in den letzten Jahren, auch von gestandenen Spielern, die phasenweise gesagt haben, was in den letzten Monaten und Jahren hier Einzug gehalten hat, das habe ich früher so nicht erlebt, im Umgang zwischeneinander mit Schiedsrichtern, die nicht mehr auf Augenhöhe, sondern, wenn man den Spielern glauben mag, auf arrogante Art und Weise kommunizieren. Ich glaube, dass man da ansetzen muss. Auf der einen Seite deutlich mehr Respekt von den Spielern gegenüber den Schiedsrichtern und auf der anderen Seite klare, von mir aus auch scharfe und nicht immer wohlfeil gewählte Kommunikation, aber immer auf Augenhöhe von den Schiedsrichtern gegenüber den Spielern. Wenn das Einzug hält, dann glaube ich, erleben wir wirklich Besserung durch Handshake 70 Minuten vor Anpfiff. Da habe ich Zweifel. Ja.
Man muss natürlich dazu sagen, jetzt kann man natürlich auf der Gegenseite argumentieren, also für ein Ostderby, klar, ist erster Spieltag, ist jetzt noch nicht so, dass die Tabelle irgendeine Situation vorgibt, ne, wo man sagt, boah, jetzt brennt es aber für beide schon extrem und die Trainer sind unter Druck und keine Ahnung was. Es war super fair auf dem Platz. Also für einen Ostderby war das super fair, es wurde sich gegenseitig hochgeholfen. Es gab viele, viele Verletzungsunterbrechungen oder Behandlungspausen, sag was lieber so. Aber alles fair, es wurde sich gegenseitig auch nochmal dann erkundigt und abgeklatscht und Co. Natürlich hast du auch viele, die so gegenseitige Kontakte haben. Das ist ja immer das in der Fußballbubble, kennt dann trotzdem irgendwo jeder jeden gefühlt. Könnte man natürlich auch sagen, okay, vielleicht lag es am Handshake-Dialog, ne, dass man sich vorher nochmal sensibilisiert hat und dass man vorher eben nochmal ganz klar gesagt hat, offiziell, hey, heute, ne, erster Spieltag ausverkauft, lass ein Fußballfest draus machen. Das jetzt nochmal so als Idee reingeworfen. Ich sehe es aber ehrlich gesagt auch ein bisschen dann mehr wie Küppi wahrscheinlich und bin ein bisschen mehr auf Seiten der Spieler, weil auch, ne, muss man auch sagen, Fußball hat ja trotzdem viel mit Aberglaube zu tun, ne? Und das sind dann diese berühmten Abläufe, die Spieler auch haben. Ich glaube schon, dass es da hier und da jemanden gibt, der das gar nicht so feiert. Andere Regel, über die wir sprechen müssen, Gregor, du hast es angekündigt, ne? Es gab einige Regeln, das ist der Plural. Die 8-Sekunden-Regel wurde direkt mal umgesetzt im Erzgebirgsstadion, weil Martin Mendel hat einen Ball zu lange festgehalten und dann hat der Schiedsrichter gesagt, so, ich muss jetzt hier mal reinhämmern ins Blasegebälk so und da hat er einen Eckball gegeben und es wurde tatsächlich, muss ich sagen.
Finde ich aber geil.
Ja. Das finde ich auch cool und also Martin hat sich auch, ich meine nur marginal, nochmal nacherkundigt.
Also, ich glaube ehrlich gesagt, dass er es nicht so auf dem Schirm hatte.
Na, aber ich muss zum Beispiel sagen, ich fand das Stadion extrem ruhig an der Stelle. Da dachte ich mir so, okay, offensichtlich muss es aber angekommen sein, weil ich fand, es gab nicht viele Proteste.
Also ich habe es anders wahrgenommen. Ich muss gestehen, ich habe es in dem Moment gar nicht selber gesehen, weil für mich Ball beim Torwart in der Hand, da gucke ich auf einen Monitor oder auf meine Unterlagen.
Machst du erstmal eine Kaffeepause, ne?
Da machst du erstmal eine Kaffeepause. Gibst erstmal einen Auer-Nudeltopf.
Oder dreh mich zu Thorsten Ziegner, der ja mein Co-Kommentator war gestern, um mit dem kurz zu kommunizieren. Und als es dann plötzlich Eckball gab, am Ziege und ich uns angeguckt und beide so, hä, was ist los? Und haben dann auch in Richtung Zuschauer geguckt und alle so, was ist jetzt hier passiert? Also ich glaube, dass es keiner wirklich auf dem Schirm hatte, dass es diese Regel gibt, weil früher war es ja anders. Also bis vor dieser Saison waren es ja 6 Sekunden, die mit großer Regelmäßigkeit überschritten, aber nicht geahndet wurden und dann aber indirekter Freistoß. Was natürlich ein massiver Eingriff ins Spiel ist, weil die Chance dann extrem groß ist. Deswegen finde ich die Regeländerung sehr gut und sehr sinnvoll und dass der Schiedsrichter nach 3 Sekunden auch die Hand heben muss und 5, 4, 3, 2, 1 mit den Fingern runterzählt, das macht alles Sinn. Ich glaube tatsächlich, dass es gestern weniger auf dem Schirm hatten und dass alle sich angeguckt haben, hey Eckball, was ist denn jetzt passiert? Aber gute Regeländerung.
Ja, wenn man Fußballfan ist, dann muss man eben auch die Regeln kennen. Also, sorry Leute, so, sonst können wir sowas eben nicht mehr machen.
Wobei es tatsächlich, also, ja, glaube ich, im März kommuniziert wurde oder so und seitdem habe ich da auch nichts mehr von gehört. Ne? Also ich brauchte dann auch kurz einen Moment, um mich zu erinnern.
Ich wollte gerade sagen, man, also ich finde sowas, wo, wenn man jetzt nicht irgendwie wirklich tausende Artikel liest und sich durch alles durchklickt, gerade jetzt so vor der Saison, wo es so viel Neuerungen und Meldungen und was weiß ich gab, kann das natürlich so voll untergehen. Ne? Aber ich finde es auch, das finde ich zumindest eine gute Regel. Naja, wir halten fest, Rostock sprüht vor Motivation.
Oh, geil. Da hast du jetzt aber eine halbe Stunde Zeit gehabt, dir das zu überlegen.
weil ihr da so viel gequatscht habt, da, inhaltlich.
Aber ich wollte gerade sagen, lass doch mal über deinen Schatz, deinen Löwen, deinen Bär sprechen, weil da sind auch ein paar mehr Tore gefallen, würde ich sagen. Denn wir haben natürlich noch einen anderen Ostverein in der dritten Liga, der gespielt hat bereits einen Tag vorher. Und dein Löwe, dein Bär, der hat seinem Namen wieder alle Ehre gemacht. Pele Wollitz, Energie Cottbus gegen Saarbrücken 3-3, Gregor.
Ja, ich sag mal, wenn man so ein bisschen unmotiviert ist, einfach mal so ein paar Zusammenfassungen anschaut von Pele Wollitz, dann hat man direkt wieder Bock, irgendwas zu machen. Ja, also eigentlich ganz guter Auftritt von Energie, fand ich. Erstes Heimspiel gegen Saarbrücken. Sehr, sehr unglücklich geendet in dem 3-3. Und Pele Wollitz hat es in Pele Wollitz-Manier kommentiert und war zum einen sauer auf seine Mannschaft, die in der Nachspielzeit einfach ein bisschen nachlässig war und den Strafraum, den Ball nicht richtig klären kann und dann irgendwie in der 96. Minute noch das 3-3 kassiert. Aber er war auch sauer auf den Schiri und hat gesagt, dass das in Peinlichkeit nicht zu übertreffen ist, wenn man da einen Handelfmeter gibt. Ich fand's ein bisschen blöd, weil ich konnte diese Situation in der Zusammenfassung, gab es zu wenig Wiederholungen, als dass ich mir das nochmal gut anschauen konnte. Aber ich glaube, so wie ich es gesehen habe, war es ein Handspiel. Aber Pele Wollitz war sehr sauer. Wie seht ihr das denn? Also jetzt mal abgesehen, Cottbus-Leistung, glaube ich, kann man nicht drüber streiten, war gut. Ich glaube, es ist gut, dass sie Giacci behalten haben. Einen Neuzugang hier, Leon Guevara, der von Ingolstadt kam, hat ein gutes Spiel gemacht. War ein gutes Auftreten. Aber wie seht ihr das denn? So ein Pele Wollitz, der jetzt irgendwie saisonübergreifend auch diese Pele Wollitz-Sachen macht und sich dann da so hinstellt. Ja, wie seht ihr diesen Charakterzug?
Also wenn ich gerade von gegenseitigem Respekt gesprochen habe, dann hat Pele in dem Fall sofort gezeigt, wie man es nicht macht. Mit so drastischen Worten einen Schiedsrichter zu vernichten für eine Entscheidung, die ja jetzt nicht dramatisch falsch ist. Also für mich ist es eher keiner, aber es ist auch keine Fehlentscheidung. Also es ist ein klassisches 50-50-Ding, vielleicht 40-60, wie auch immer. Aber es ist mit Sicherheit keine Situation, wo man sagen kann, die ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten, diese Entscheidung. Und ich glaube, dass Pele Wollitz sich da manchmal so ein bisschen übernimmt. Also der hat halt immer wieder diese Situationen drin, diese Interviews, diese Pressekonferenzen, wo man sagt, das ist einfach ein drüber, was er letztes Jahr mit dem Kraus gemacht hat. Der mag noch so enttäuscht sein und die Kritik mag noch so berechtigt gewesen sein. Ein Spieler so zu vernichten, wie Pele es getan hat, ist einfach zu viel. Ich glaube, wenn er sich da, ich glaube nicht, dass es noch passiert, aber wenn er sich da so ein bisschen zurücknimmt und ein bisschen in diesen Situationen, wo es in ihm einfach brodelt, ein bisschen diplomatischer es ausspricht als das, was er eigentlich denkt. Das wäre für viele Journalisten langweiliger, aber für ihn besser.
Ich wollte gerade sagen, irgendwie, also ja, langweiliger ist, glaube ich, der gute Stichpunkt. Also es wird ja immer nach Typen im Fußball, wird sich so gesehen, ja, es gibt keine mehr und hier und da. Und da ist doch so ein Pele Wollitz, ist doch eine wunderschöne Abwechslung dafür, dass man einfach wirklich nur, so eine vielleicht so ein, zwei Entscheidungen braucht, schwierige Entscheidungen braucht, bei denen es vielleicht nicht hundertprozentig klar ist. Und er liefert einfach ab. Ich finde das irgendwie gut und habe mir gestern bei YouTube auch noch mal so ein paar Szenen von ihm angeschaut, unter anderem aus dieser Doku, die es vor 2 Jahren gab, als sie aufgestiegen sind, gegen den Strom heißt die, glaube ich, wo er da in der Kabine völlig am Abzappeln ist und da so einen Wasserkasten irgendwie da auf so einen Tisch schmeißt und den dann auch wieder auffängt. Und ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, ja. Ich habe daran irgendwie Spaß.
Er also, hat es ja auch halt in unseren so Jingle geschafft, ne? Das muss man ja auch erstmal hinkriegen.
Ja, genau. Und das gibt ihm ja im Zweifel erstmal recht. Also erstmal per se zu der Entscheidung, ne? Also es ist, wie du sagst, ne, so 50-50-Ding und man muss es nicht geben. Und wir hatten ja auch in Aue eine Situation, wo es kurz Aufschrei gab, Handelfmeter oder nicht, da war ja auch Kraus beteiligt. Und das im Nachhinein ist es zum Beispiel für mich auch ein Elfmeter, also es gab keinen Elfmeter für die Aktion, wo ich sage, bin ich happy drum, weil ich will auch nicht irgendwie, dass es für jede Kleinigkeit im Fußball einen Elfmeter gibt. Ne? Und jetzt gab es eben in dem anderen Spiel in Cottbus, gab es ihn halt. Vielleicht in der Situation, wo Pele Wollitz sagt, das kann man mindestens mal 50-50 auslegen. Ich habe es in so mein Problem. Also ich bin immer so ein großer Freund, dass sich Menschen aneinander abarbeiten können, die das Gleiche machen. Das fände ich okay. Also ich bin der Letzte, der was gegen Trash-Talk sagt auf dem Platz. Ich bin der Letzte, der...
Weil
der
du selber einer warst, Trash-Talker?
Ich oder? War der Letzte, boah, das müsste man pixeln jetzt. Ich war ja Torhüter und ich war so richtig eklig. Ich war so ein
immer
richtiger
Kreisliga-Kahn. Immer weit weg vom Schiedsrichter, kurz immer quatschen.
Also wirklich, ich war so ein richtiger... aber das ist genau das, weißt du, ich mir denke, hey, wenn ich das aber mit Spielern mache, okay, ne? Oder wenn ich das, keine Ahnung, wenn jetzt zwei Trainer miteinander, weil die haben trotzdem die gleiche Position inne und müssen sich theoretisch beide gleich nach Protokoll verhalten. Jetzt ist es ja aber zum Beispiel auch so, dass in einem Gespräch oder keine Ahnung was ein Schiedsrichter eine andere Position hat und sich anders verhalten sollte als ein Trainer beispielsweise. Theoretisch ist mir schon klar, rational sollten beide eigentlich voll fair und cool miteinander sein oder ein Sportdirektor, whatever. Aber es ist ja schon so, dass du jetzt als Schiedsrichter, wenn du zum Beispiel auch am Mittelkreis stehst, nicht so geladen reagieren kannst und nicht so dich auch verteidigen kannst mit einer expressiven Art und Weise vielleicht, die dir im Zweifel auch vielleicht besser entsprechen würde, jetzt gegen den Pele Wollitz, als jetzt Pele Wollitz da vielleicht hinrennen kann, in Anführungszeichen, aber es einfach macht. Und deswegen denke ich mir immer so, wenn du halt jemanden dann irgendwelche Peinlichkeiten unterstellst und Co., dass, wenn er es ihm so gesagt hat, okay, fair, aber ich bin da mal kein großer Freund, wenn man es an den Leuten ablässt, wegen denen Fußballspiel überhaupt gespielt werden kann. So, dass ich jetzt nicht immer der größte Freund von Schiedsrichtern bin, das ist auch Fakt. Das ist, glaube ich, auch normal. Das ging uns jedem so, egal in welcher Liga, glaube ich, das ist immer so. Aber wir sollten uns mal alle zusammenreißen und immer drüber nachdenken. Und dann, ich will auch nicht sagen, dass jeder sofort immer Vorbild sein muss und dass nur, weil man im Profifußball unterwegs ist, Pele Wollitz sofort wieder Vorbild sein muss am ersten Spieltag an für alle. Aber eine gewisse Grundverantwortung ist ja trotzdem da, ob man das möchte oder nicht. So. Und gerade im Bereich Schiedsrichter, ich glaube, das dauert ab Kreisliga-Beginn in ein paar Wochen deutschlandweit nicht lange, bis wir wieder irgendwelche Schlagzeilen sehen, die wir darüber nicht lesen wollen, dass wieder jemand angegriffen worden ist und Co. Und das ist halt nicht, dass sowas zu sowas führt, Gottes Willen. Aber es ist natürlich eine Grundverantwortung, der in dem Moment wieder weniger nachkommt, als vielleicht ja schon mal woanders nachgekommen ist.
Zumal er selbst eingeräumt hat, es lag am Ende nicht am Schiedsrichter, dass dieses Spiel nicht gewonnen wurde, sondern an diesem Ausgleich, der einfach völlig unnötig war, tief in der Nachspielzeit. Und das dann so exponiert vorne wegzustellen in so drastischen Worten, ist einfach nicht in Ordnung.
Nee, das ist auch so. Ich glaube, der Grund, wir haben gerade davor ja auch über diesen Umgang gesprochen. Ich glaube, da sind wir uns ja auch alle einig, dass es fair sein soll. Ich finde es trotzdem einfach, wenn immer mal so ein bisschen was los ist, abseits des Platzes, ist doch auch irgendwie nett. Macht ja auch Spaß. Zumindest kann man da sehr gut drüber reden.
Richtig, richtig. Und es gibt ja auch Schiedsrichter, die knallhart durchziehen. Unter anderem im Spiel der zweiten Fußball-Bundesliga passiert. Übergänge aus der Hölle. Aber Gregor, wir müssen jetzt langsam uns zu dir hinarbeiten. Denn parallel, das war das bisschen Blöde für uns, Küppi, parallel zum Spiel Rostock-Au, wo wir beide unterwegs waren, hat ja auch zum Beispiel in der zweiten Fußball-Bundesliga das ein oder andere Spielchen stattgefunden. Unter anderem der Fußballclub aus Magdeburg. Der hat zu Hause gespielt gegen Braunschweig. Da gab es eine rote Karte für Braunschweig. Und Gregor, du musst uns mal ein bisschen durchführen durch diese Partie, weil wir waren beschäftigt, du hast davon am meisten mitbekommen wahrscheinlich.
Ja, ich habe es mir angeschaut vor ausverkauftem Haus in Magdeburg. War es natürlich wirklich jetzt spannend, was passiert nach dem Abgang von Titz. Ich habe mir letzte Woche mal so ein bisschen, mich da mal so ein bisschen reingehört in den, der Markus Fiedler war im FCM-Podcast zu Gast. Wahnsinnig sympathischer Typ, der, glaube ich, ja, eine gute Besetzung ist, weil man, also ich glaube, man sind sich alle einig, dass es nicht so eine Saison wird wie letzte Saison, aber trotzdem möchte man natürlich irgendwie mithalten in der zweiten Liga und der Fiedler ist, glaube ich, gut, irgendwie diese Linie von Titz weiter fortzusetzen. Ist, glaube ich, gut mit jungen Spielern, hat ja auch von der zweiten von Stuttgart den Laurin Ulrich mitgebracht, der auch gestern direkt gespielt hat, von dem ich auch sehr angetan war. Guter Mann, zusammen mit Artig ist das, glaube ich, echt ein super Duo. Und ja, man muss schon sagen, ich fand es eigentlich einen guten Auftritt vom FCM und die haben dann leider aber nach dieser roten Karte diese Chance nicht genutzt so wirklich. Also die waren danach so ein bisschen ungeduldig, auch schon davor hat Kars so ein paar Möglichkeiten vergeben, gab ein, zwei Treffer an Pfosten und so und waren dann aber auch nach dieser roten Karte einfach ja nicht zwingend, also waren insgesamt klar besser, ich glaube so 19-9 Torschüsse oder so. Aber haben das dann auch in Überzahl leider nicht geschafft. Und dann war eben, also ich habe das dann beobachtet, der Hugoné hinten drin hat einen Zettel bekommen von irgendeinem Mitspieler, vom Trainer halt, wo halt so Anweisungen draufstehen, wir kennen das. Und der hat da mehrmals draufgeschaut und kriegt dann aus dem Mittelfeld einen Ball zugespielt und kann den aber nicht richtig verwerten, weil er, glaube ich, irgendwie noch so über diese Anweisungen nachgedacht hat. Das wirkte zumindest so. Und dann kriegt eben der, wer war das, Aydin von Braunschweig den Ball, nimmt den super mit und knallt den dann halt aus einer Entfernung mit einem Strahl da rein. Das war natürlich auch Wahnsinn. Insgesamt.
Und tunnelt das vorher Hugoné, glaube ich, auch noch, ne? Also erst tunnelt Hugoné vorher, diesen komischen ja, genau. Ball, also verliert den Ball, wird noch getunnelt. Also Hugoné und Hugoné.
Folgentitel.
Nee, holt mich ab.
Holt mich ab.
Finde ich super.
Also können wir schon mal einen kleinen Haken dran setzen. Oh, das ist mies.
Ja, also insgesamt, und das war, glaube ich, auch dann in den Stimmen danach zu hören, also Backhaus, der Trainer von Braunschweig, hat es auch gesagt, dass das ein dreckiger Sieg war und ja, für die Magdeburger war es mehr oder weniger so ein gebrauchter Nachmittag, hat Fiedler dann auch selber gesagt. Die müssen einfach die Tore machen, gerade in diesen Spielen, war einfach bitter. Ich hätte gerne noch den Noah Pesch gesehen, den haben sie geholt von Gladbach, der hat leider noch nicht gespielt. Ja, und insgesamt muss man natürlich sagen, Magdeburg, Stimmung, wie immer Wahnsinn, die haben glaube ich auch 700 Dauerkarten mehr verkauft als letzte Saison, also haben da auch 15.600 Dauerkarten diese Saison und das ist natürlich immer super da, diese Stimmung, aber ja, ein bisschen schade, dass sie das Spiel nicht ziehen konnten und auch noch so unglücklich verloren haben.
Eine schräge Fortsetzung der Geschichte aus der Vorsaison, wo sie so lange, fast ein Jahr lang, keinen Heimsieg eingefahren haben. Und dann kommt der Fiedler als neuer Trainer dahin, macht sein erstes Zweitligaspiel, sagt irgendwann im Vorlauf dieses Spiels auch noch, ich kenne ja die Geschichte aus dem Vorjahr, wo so lange zu Hause nicht gewonnen wurde. Das wollen wir gleich am ersten Spieltag ändern. Und dann haben sie so viele Chancen, kassieren so ein blödes Gegentor. Und am Ende hast du in der zweiten Liga eine völlig kuriose Bilanz. Von 9 Spielen, 8 Heimsiege. Und den ersten FC Magdeburg, der offensichtlich, zumindest was die Ergebnisse angeht, da weitermacht, wo er letztes Jahr aufgehört hat bei den Heimspielen. Also schon wirklich bitter und ärgerlich, zumal Braunschweig ja auch ein Gegner ist, wo du sagst, den musst du eigentlich im Kreuz haben. Relegationsteilnehmer im Vorjahr, nur soeben gerettet gegen Saarbrücken. Die werden mit Sicherheit auch in diesem Jahr wieder zu kämpfen haben da unten. Und dieses Heimspiel zu verlieren, das tut schon weh.
Gregor, wie hast du das gesehen? Das ist,
glaube ich, noch so ein bisschen die Frage auch, was da so im Kader passiert. Also ich glaube, bei Kars zumindest ist auf jeden Fall noch ein Fragezeichen. Bei Hoti, der in der ersten Hälfte übrigens raus musste, direkt nach 30 Minuten, weil er gelb-rot gefährdet war, ist, glaube ich, auch noch ein Fragezeichen so ein bisschen dahinter, ob der Liebäugel, glaube ich, so ein bisschen mit Dynamo oder andersrum. Also ja, es ist so ein bisschen die Frage. Ich finde trotzdem den Trainer spannend, sympathisch. Er hat im Interview gesagt, was ich gehört habe letzte Woche, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.
Große Philosophie.
Ja. Wie hast du denn das so vielleicht unabhängig vom Ergebnis so fußballerisch wahrgenommen? Also weil ich extrem viele Stimmen aus Magdeburg gehört im Vorfeld, die sich auch Sorgen machen. Allgemein habe ich auch das Gefühl, das sind große Creator, das sind YouTuber, das ist Magdeburg ist bei sehr, sehr vielen Leuten irgendwie so als Negativüberraschung des Jahres so irgendwie im Kopf verankert. Vielleicht eben, ne, weil der Kader ein bisschen schwächer geworden ist, Titz ist weg und so weiter und so fort. Wie hast du das so spielerisch gesehen? Also baut Markus Fiedler eher darauf auf? Also gab es einen Dominik Reimann, der wieder 80 Meter vom Tor stand, oder stand er hinten auf der Linie? Wie war das?
Ich glaube, das ist so ein bisschen, hat sich ein bisschen verändert. Also ich glaube, der hat nicht so viel mitgespielt, so wie man es teilweise aus der letzten Saison kannte, wo der, wie gesagt, so wirklich vorm Strafraum einfach so Libero war. Ja, ich fand, also wie gesagt, so, ich glaube, mit Lauren Ulrich und dann auf der anderen Seite Artik haben die da schon eine gute Besetzung. Die besetzen irgendwie gut die Halbräume und haben dann halt auch durch Kars, der sich auch irgendwie wahnsinnig oft fallen lässt und sich auch mit so ins Spiel mit einbringt, haben die da einfach einen guten Mann vorne drin, der ja auch gestern, wie gesagt, ein paar Chancen hatte. Also ich fand das ehrlich gesagt spielerisch gar nicht so schlecht. Die haben eine gute Stabilität durch den Mathisen, der ein guter Verteiler ist. Also ich fand das da eigentlich gut aus. Die hatten wirklich gestern einfach nur, haben ihre Chance nicht genutzt. Deswegen, ich habe auch ein paar Kommentare gelesen, so kannst du abmelden und so direkt, wo ich mir auch so denke, so Leute, ey, das ist auch irgendwie der erste Spieltag so, ne? Das ist wirklich Wahnsinn.
Ach, aber auch das ist Fußball, ne? Auch das ist Fußball, vor allem auch teilweise geografisch im Osten, müssen wir uns ja ehrlich machen. Es ist halt einfach so, ne? Es ist... Das war bei dem anderen Zweitligisten, den wir besprechen wollen, nicht anders, sage ich mal. Wenn du noch was hast zu Magdeburg, schieb raus. Ja,
ich wundere mich auch, wo das herkommt. Und ich kann es auch nicht nachvollziehen und ich teile es auch nicht. Also eine Mannschaft, die so einen Fußball gespielt hat wie der FCM im letzten Jahr, der jetzt auch keinen Riesenumbruch vollzogen hat im Kader. Klar, neuer Trainer, aber viele Spieler gehalten. Also ich bin weit davon entfernt, den ersten FC Magdeburg auch nur ansatzweise in die Region eines Abstiegskandidaten zu schieben und wundere mich, wo diese vielleicht nicht flächendeckende, aber doch weit verbreitete Meinung herkommt.
Wir werden es beobachten und immer drüber sprechen, genauso über den anderen Zweitligisten, denn Dynamo Dresden, die haben sich sozusagen gefügt, leider aus deutscher Perspektive, aus sächsischer Perspektive, in dieses Muster, größtenteils, was es gab in der zweiten Liga mit den Heimsiegen, eben außer das Magdeburg-Spiel, was da ein bisschen gerissen hat. Dynamo Dresden verliert 2-3 gegen Greuther Fürth und hat nach 24 Sekunden das erste Mal einen Klapperaffe im Kopf mit Schellenring und hat sich direkt erstmal begrüßt gefühlt. Gegentor nach einer halben Minute. Ich glaube, du kannst besser reinstarten, so eine Zweitligasaison wahrscheinlich.
Es war ja wirklich ein kurioses Bild, dass du da diesen Angriff siehst von Greuther Fürth über die linke Seite dahinter. Das große Spruchband vom Gästeblock, Attacke, 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 und dann kommt die erste Flanke und nach 24 Sekunden, man muss überlegen, kommst nach 3 Jahren, die wirklich wehgetan haben in der dritten Liga, zurück in die zweite Liga und nach 24 Sekunden kriegst du dein erstes Gegentor. Demoralisieren, da geht's ja nicht. Dafür, finde ich, muss man sagen, haben sie sich dann sehr gut gefangen und immer dagegen gehalten und wirklich sehr gute Phasen gehabt. Aber klar ist auch, und das hat Thomas Stamm ja auch völlig klar analysiert, wer so verteidigt, der wird es extrem schwer haben in der zweiten Liga. Nicht nur beim ersten Tor, sondern insbesondere dann beim dritten. Das war einfach viel zu wenig. So kannst du defensiv nicht auftreten, aber das wissen sie auch ganz genau in Dresden.
Ist da immer noch mal, ist so ein bisschen die Frage, ne? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Neuzugang Konrad Faber hat gespielt hinten in der Kette rechts, Rossi Pai auch Neuzugang, hat hinten links gespielt in der Kette, liegt vielleicht dann auch doch ein bisschen daran, sonst haben die ja eigentlich, glaube ich, keinen Neuzugang in der Startelf gehabt. Und ehrlich gesagt, nach vorne sah es ja auch gut aus, ne? Ich meine, die haben mitgehalten, den Anschluss gemacht. Aber wie du sagst, ich glaube, da muss auf jeden Fall defensiv noch ein bisschen was passieren. Vielleicht auch mal was anderes, wenn Hauptmann von Anfang an spielt. Der war jetzt, glaube ich, nach Blinddarm-OP, ne? Noch nicht fit für die 90 Minuten. Aber an sich jetzt wirklich bis aufs Ergebnis fand ich den Auftritt, und bis auf die ersten 24 Sekunden fand ich den Auftritt okay von Dynamo.
Also bevor dich einer gleich rüde umgrätscht in den DMs, Fröhling hat noch gespielt von Anfang an als Neuzugang bei Dynamo Dresden. Das sage ich nur, damit es jetzt, könnt ihr die Nachricht wieder löschen an Gregor Rühl im privaten Instagram-Postfach. Ja, der hat begriffen.
Danke dir.
Für mich war es total spannend, erstmal zu beobachten, auch das Fußballerische. Ne? Also ich glaube, Defensive braucht man nicht drauf rumhacken. Das sind Thematiken, die stehen überall jetzt. Das haben die meisten schon mitbekommen, dass das einfach auch schon direkt wahrgenommen worden ist von Thomas Stamm und vom Verein. Das haben, glaube ich, auch viele Spieler danach in der Mixzone gesagt oder auch in dem Gespräch mit der Presse danach, dass das halt einfach sehr, sehr schwierig war. Plus, muss man dazu sagen, natürlich auch die individuelle Klasse in Teilen von Greuther Fürth an der Stelle natürlich auch hervorzuheben ist. Das gehört eben auch mit so weit dazu. Also wir wollen es nicht nur auf Dresdens Verteidigung schieben. Für mich war es ein bisschen spannend, weil ich habe mich sehr drauf gefreut oder ich war sehr interessiert daran zu sehen, wie Dynamo Dresden Fußball spielt, weil ich Thomas Stamm schon so einschätze als jemand, der einerseits ist er sehr anpassungsfähig, haben wir letzte Saison gesehen, hat dann nach, glaube ich, 10, 11, 12 Spieltagen umgestellt von Dreier- auf Viererkette, weil er gemerkt hat, irgendwie, na, das passt dann doch nicht ganz so. Deswegen ist jemand, der sich das auch eingestehen kann, der da auch nicht so wie ein Besessener am eigenen Spielsystem hängt, sondern auch in der Lage ist, es anzupassen. Nichtsdestotrotz, und das ist auch in Dresden allgemein das Spannende, du hattest bei Dynamo Dresden, kurzer Abtrift in Statistikkeller, einerseits hattest du super viel Ballbesitz, den drittmeisten letztes Jahr in der dritten Liga. Du hast die drittmeisten Pässe gespielt, was für ein sehr dominantes Spielsystem steht. Auf der anderen Seite hast du auch die meisten langen Bälle gekloppt als Aufsteiger und du hast die meisten Flanken geschlagen, weil du in der Mitte aber auch eben Leute hattest, die Abnehmer sein konnten, hast die zweitmeisten Kopfballtore und Co. Das heißt, du hast zwei extreme Welten, die so aufeinander prallen und die Thomas Stamm so zusammengebaut hat, je nach Spielsituation. Viele Bälle, viel Ballbesitz, viel Kontrolle, teilweise auch, dass man wirklich mit einem Zwinkern einschlafen musste auf der Pressetribüne oben in einem Drittligaspiel. Auf der anderen Seite aber auch ganz easy, okay, wenn es nicht funktioniert, dann halt lange Hafer und gib ihm. So. Und das finde ich total spannend, weil man schon sagen kann, dass, was auch du wahrgenommen hast, Küppi, dass Dynamo Dresden in der Offensive eigentlich schon ein gutes Spiel gemacht hat, gemäß auch der Ideen von Thomas Stamm. Weil wenn du mal drauf schaust, total witzig, Dynamo Dresden hat mehr als doppelt so viel Pässe gespielt wie Greuther Fürth in dem Spiel, hat ja, eine überragende Passquote. Ja, ne, die
70% die, Ballbesitz, also hat sich dann so ein bisschen fortgesetzt, auch diese Linie.
Genau, und also die Pässe sind viel besser angekommen. Die Flanken, muss man sagen, Achtung festhalten, 38 zu 7 Versuchen. Das Problem ist halt dann an dem Punkt, wenn du das mit den Flanken so spielst, klar, dann wird irgendwann natürlich dann so Harakiri-Modus angeschaltet, ne, wenn du so den Anschluss machst, kurz vor Ende, dann fliegt alles nur noch rein. Ich glaube, 16% der Flanken sind angekommen. So, ne, klar, die werden dann auch mit fortlaufender Spieldauer immer unkontrollierter und so, das ist schon klar. Aber das finde ich total spannend. Also, ich finde schon, ich habe schon das Gefühl gehabt von dem, was ich gesehen habe, dann sozusagen im Nachklapp, wo ich zu Hause war, plus eben das, was mir die Statistiken sagen, plus letztes Jahr, dass es schon ein Dynamo-Spiel war, was in der Offensive zumindest mit Ball so strukturiert war, dass Thomas Stamm sagen kann, okay, es funktioniert und wir können die Ideen umsetzen. Mit viel Ballbesitz, wir wollen das Spiel proaktiv auch gestalten. Es wird natürlich auch Gegner geben, ich glaube, da machen wir uns nichts vor, wo es automatisch passieren wird, dass man vielleicht ein bisschen mehr auch Ballbesitz abtritt und Co. Ja, und vor allem freut es mich auch für, muss ich sagen, trotzdem auch für Duffy, der getroffen hat, weil der hat auch schon einiges auf die Fresse bekommen im Vorfeld, gerade in den letzten Wochen in der Vorbereitung. Da haben viele, und es ist nach wie vor so, Thema Effektivität vom Kasten und Co., noch nach einem Stürmer geschrien und waren plötzlich überhaupt nicht mehr so happy mit ihm. Und er hat es ja schon mal gezeigt. Ne? Also Saison 21, 22, glaube ich, hat er 13 Tore geschossen in der zweiten Bundesliga. Also das kann der auch schon in der Liga höher. Und für ihn ist es, glaube ich, ganz gut reinzukommen, direkt am ersten Spieltag. Ja, aber nichtsdestotrotz starten beide da mit einer Niederlage rein. Beide Vereine, über die wir sprechen wollen, Dynamo Dresden und auch Magdeburg. Dynamo vielleicht noch ein Punkt, den wir ansprechen können. Kutschke eingewechselt in der 85. Minute, ist Kapitän. Wie seht denn ihr das? Also ich bin irgendwo der Meinung, für mich ist das irgendwo, also ja, Führung ist wesentlich mehr als 90 Minuten auf dem Platz. Aber muss ein Kapitän nicht spielen? Wie seht denn ihr das?
Ja, an sich verstehe ich das so ein bisschen, was du meinst. Ich meine, spielt ja trotzdem ein Kapitän dann, ne? Also, sie hatten ja trotzdem einen Kapitän auf dem Platz, der offensichtlich auch die Aufgaben übernimmt. Ich glaube, gerade bei so einem Charakter wie Kutschke verstehe ich das schon total, weil der wird jetzt vielleicht einfach, der hat wenig Spielzeit sicherlich, vielleicht sogar noch weniger als letzte Saison, aber es geht ja trotzdem darum, was der für Ansagen macht in der Kabine, wie der die Mannschaft führt, im Training, unter der Woche. Ich verstehe das schon. Das ist natürlich auch irgendwo so ein symbolisches Ding, weil er natürlich auch ein riesen Publikumsliebling ist. Trotzdem kann ich auch die Kritik verstehen, dass man sagt, ja gut, jetzt wechselt den Kapitän immer in der 85. Minute ein. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Küppi, aber...
Ich finde es im Grunde in Ordnung. Also das ist genau wie du sagst. Sie haben mit ihm verlängert. Das war ja auch keine Selbstverständlichkeit. Und er kennt diese Rolle aus dem Vorjahr, hat sie da schon angenommen. Dynamo hatte nie ein Problem mit Führungsstärke, weil Kutschke da war, der in der Kabine sprechen konnte und weil sie dann auf dem Platz auch immer Führungspersönlichkeiten hatten, die dann diese Rolle übernommen haben. und mit Stefan Kutschke weiterzumachen als der Dresdner schlechthin, der alles verkörpert, was diesen Verein ausmacht, das finde ich völlig in Ordnung. Solange auf dem Platz dann Vertreter stehen mit der Kapitänsbinde am Arm, die diese Rolle auf dem Platz auch einnehmen können. Und also was das angeht, mache ich mir um Dynamo wirklich überhaupt keine Sorgen. Große Sorgen mache ich mir sowieso nicht. Also eine Mannschaft, wir haben es gerade analysiert, die viel richtig macht, die an den Basics arbeiten muss. Das ist ja etwas, wo man dann doch immer kurz hellhörig wird, wenn ein Trainer sowas am ersten Spieltag nach dem Aufstieg sagen muss. Aber ich glaube, an den Basics arbeiten ist leichter, als offensive Spielfreude zu vermitteln. Das haben sie schon geschafft. Wenn jetzt die Basics dazukommen, dann ist Dynamo in jedem Fall wettbewerbsfähig. Aber wir können auch festhalten, für beide ist der Druck natürlich vor dem Spiel nächste Woche noch ein bisschen größer geworden, weil mit so einem richtigen Fehlstart 0 Punkte nach 2 Spielen inklusive dann schon eingerechneter Derby-Niederlage, das will keiner der beiden.
Nee, und nächste Woche ist es dann soweit, am Samstag dann zum perfekten, ja, ein bisschen später als Mittagessen gibt es dann Dynamo Dresden gegen Magdeburg, werden wir natürlich auch drüber sprechen. Ein Schwenk noch vielleicht zum Auftaktspiel, ein kleiner Richard Tempel, ein Sachse pfeift das Auftaktspiel der zweiten Bundesliga, Hertha BSC auswärts gegen Schalke 04, Schalke Heimsieg, Richard Tempel total souverän und auch ein Hallenser war dabei, der Nachbar von Gregor Rühl sozusagen früher, Erik Weisbach hat gepfiffen in Nürnberg gegen Elversberg. Also auch dahingehend aus unserer Ecke Jungs mit dabei im Zirkus Profifußball.
Ganz kurz noch zum El Clasico. Finde ich spannend, dass nächste Woche Samstag Einschulung ist in Dresden. Und da, die ist natürlich auch an einem Samstag. Das heißt, da kann man direkt mal Prioritäten setzen, liebe Eltern. Also oh Gott, das müsst ihr halt selber wissen, so. Ne?
Wo wollt ihr hingehen? Das ist sehr, sehr stark. Das ist naja. das wird lustig. Aber gut, ich meine, ich glaube, vor Zuckertüte, dann, ich glaube, die werden sich vielleicht nicht unbedingt treffen, sozusagen, der Block U und die Zuckertütenschützen, sozusagen, die jetzt in der Schule sind. Regionalliga, müssen wir auch drüber sprechen.
Ich meine natürlich Prioritäten setzen mit der Anwesenheit, ne? Wo geht man,
ach so,
geht man jetzt?
Du, das Spiel ist schon lange ausverkauft und trotz des Ticketsystems in Dresden, was herbe Kritik nach sich zieht, werden wir heute nicht mehr schaffen, können wir im Laufe der nächsten Woche mal drauf schauen, weil das nach dem Magdeburg-Spiel, das sorgt für großen Gesprächsstoff, genauso wie die Regionalliga Nordost. Denn einerseits gibt es das große Thema, wie immer, was macht eigentlich die Reform? Auf der anderen Seite haben wir einige Spiele gehabt am Wochenende, die durchaus sehr, sehr special waren. Mir fällt da sofort zum Beispiel der BFC Dynamo ein, zu Hause 2-3 verloren gegen Rot-Weiß Erfurt. Erfurt 6 Punkte jetzt, aber vor allem im Bereich Ostkunst, Gregor, der BFC Dynamo sehr, sehr fleißig unterwegs gewesen.
Ja, schön, ne, dass wir jetzt am zweiten Spieltag schon so künstlerische Auswüchse haben hier in unseren Regionen, über die wir sprechen. Also ich fand wirklich vom BFC Thema Graffiti, das war, glaube ich, vielleicht das allumgreifende Motto an diesem Wochenende, eine Choreo, die wirklich kreativ war, da muss ich schon sagen, nicht schlecht. Also thematisch wollten sie sich, glaube ich, an diesem Phänomen des Trainsurfings abarbeiten, was irgendwie gerade wieder, ich verbinde das irgendwie so mit den Nullerjahren, dass man das da gemacht hat, also dieses S-Bahn-Surfen irgendwie außen an eine Bahn dran stellen, das ist offensichtlich gerade wieder ein Ding in Berlin.
Macht's einfach nicht, ne? Also das ist vielleicht mal so ein guter Zusatz an der Stelle, wenn Gregor da so mit leuchtenden Augen von erzählt, trotzdem nicht machen, auch wenn es gerade Trend ist.
Man muss
nicht jeden Trend mitmachen.
Das ist ein ganz schlimmer Trend, den es gerade gibt und der BFC, die Fans des BFC Dynamo hatten dann im Prinzip eine S-Bahn, die eingefahren ist in den Block, die sie währenddessen besprüht haben. Also während des Einlaufens der Mannschaften wurde mit Graffiti diese riesen S-Bahn besprüht. Und das Spruchbanner war eben Train-Bombing statt Train-Surfing. Also man wurde dazu aufgerufen, doch lieber die Züge zu besprühen, als sich da dran zu hängen und sein Leben zu riskieren. Also
Erziehungsauftrag sozusagen von Seiten des BFC Dynamo.
Ja, Bildungsauftrag vom BFC Dynamo, das bringt man auch gar nicht so oft zusammen, das beides. Aber das fand ich auf jeden Fall auf den Rängen eine ganz coole Beobachtung. Und ja, ich glaube, Rot-Weiß Erfurt. Küppi, du hast mal vor dem Podcast zu mir gesagt, Ugondo siehst du als potenziellen Torschützenkönig in dieser Saison.
Ja.
Würde ich unterschreiben. Wahnsinniges Tor, was er gemacht hat.
Ist
einfach und auch generell ein guter Auftritt von Erfurt.
100% ist ein geiler Fußballer, der hat letztes Jahr schon gut funktioniert, jetzt ist die Mannschaft nochmal besser geworden und ich glaube er auch. Also ihn sehe ich ganz weit vorne in der Torschützenliste und RWE sehe ich ganz weit vorne in der Tabelle, also jetzt mit 6 Punkten gestartet. natürlich am Ende glücklich, dadurch, dass es so spät gefallen ist, aber sie sind sich schon selbst ihrer Stärke bewusst. Also er hat ja, der Torschütze Usun hat ja ein geiles Interview gegeben, anschließend am Mikrofon von Ike Gallei, wo Ike sagt, jetzt habt ihr 6 Punkte geholt aus 2 Spielen, jetzt könnt ihr sagen, wir wollen aufsteigen. Da sagt er, ja klar, das war eigentlich von Anfang an unser Ziel, wir wollen aufsteigen. Wirklich, das ist Weltklasse. Stark, wie kannst du dir vorstellen, was Fabian und Franz Gerber sich in dem Moment denken, wenn einfach so die gesamte Kommunikationsstrategie mit einem Interview völlig geschreddert wird? Ja, wir wollen aufsteigen, Ömer Usun, ab jetzt wird Klartext gesprochen in Erfurt. Also RWE weiß ganz genau, dass sie das Zeug dazu haben und macht daraus auch jetzt keinen Hehl mehr nach 6 Punkten aus 2 Spielen.
Franz Gerber, der ja das ganze Spiel auf so einer Bierbank stand, neben der Auswechselbank, um so eine Ebene höher zu sein und sich das alles mal anzuschauen, war ja auch ein schönes Bild. Aber ansonsten kann man da schon auch so einen ganz kleinen Mini-Trend jetzt in der Regionalliga Nordost sehen. 3 Mannschaften mit 6 Punkten. Der HFC gewinnt letzte Woche am Donnerstag schon in Magdeburg. Auch relativ dreckig wieder, wie ich fand.
Mit einem richtigen Kaktor.
Mit dem Kaktor, ja. Du hast es schon angesprochen, Paddy.
Ja, also das war natürlich wieder es war ein Klärungsversuch quasi gegen den eigenen Mann und dann trudelt der Ball halt so ins Tor rein, also wirklich extrem unglücklich.
Zu dem vorangegangenen Klärungsversuch vom Keeper war ein Zweikampf. Und der Elesi war auch darin verwickelt und meinte, ich sag mal so, wir wollten ein bisschen rangeln. Fand ich auch gut, dass er diesen Zweikampf, wo irgendwie beide zu Boden gehen, so beschreibt.
Ja, hat sehr gut, ja.
Und dann dieses sehr unglückliche Tor.
Ja, hat funktioniert, ne? Das Spiel geprägt vor allem durch die Kulisse, der Heimblock komplett leer geblieben in Magdeburg. Die haben in der großen Arena gespielt, die U23, nur der Gästeblock war voll. Begründet aufgrund der immer noch ungeklärten oder für viele ungeklärten, unbefriedigt aufgelösten Situation um Hannes, den Magdeburger, der mit mutmaßlichen HFC-Anhängern aneinander geraten ist vor einigen Jahren und nicht mehr unter uns weilt. Und aus Protest dessen hat eben der Fußballverein gesagt aus Magdeburg, wir lassen, oder als Protest, als Zeichen, wie man immer das deuten möchte, wir lassen den Heimbereich komplett frei. War eine total gespenstische Atmosphäre, wie ich fand. Und hat aber auch entsprechend funktioniert. Man redet wieder drüber und man lässt das Thema entsprechend nicht irgendwie unter den Teppich fliegen. Lass uns gerne noch über Lok sprechen. Traumtor Jamal Siane, auch den ersten Sieg eingefahren gegen Alt-Klinike. Alt-Klinike angereist mit einem Mob von einem Gästefan. Einem, der normalerweise immer mit einem Kumpel anreist, aber der Kumpel war krank. Und wie stark ist es bitte dann zu sagen, okay, ich fahre trotzdem alleine und Lok schließt den Gästeblock nur für mich auf?
Ich ziehe den Hut.
Ich ziehe auch den Hut. Ich habe mich gefragt, macht man dann so eine Auswärtsfahrt auch so, wie wenn man die mit so 200-300 anderen Verrückten macht? Also hat er auch vorher gesagt, so da und da treffen wir uns zum Fanmarsch, da und da trinken wir zusammen Bier. Also hat er wohl die Auswärtsfahrt genauso gemacht, wie wenn man das in einer großen Truppe macht.
Das Problem ist halt, wenn da auch einfach im Block 10 Rauchfackeln auftauchen, weiß im Zweifel erstmal jeder, wer das reingebracht hat.
So, da brauchst du keine Videoanalyse mehr.
Da brauchst du auch nicht mal einen Block reinfilmen von Polizeiseite aus. Das fand ich auch fantastisch. Riesenrespekt. Und Riesenrespekt, das ist das viel größere Thema an sich, als ein zweiter Spieltag. Regionalliga-Reform, es gibt das erste Team, was beigetreten ist, Küppi aus der Regionalliga Südwest mit Hessen-Kassel. Aber es gibt im Westen vor allem Thematiken und dafür haben wir dich. Erzähl uns mal, was los ist.
Ja, haken wir kurz den Südwesten ab. Hessen-Kassel ist mit dabei. Die hatten jetzt unter der Woche ihre Staffeltagung, wo die Vereine zusammen mit den Regionalliga-Trägern gesagt haben, im Grunde sind wir mit unserer aktuellen Ligenstruktur absolut zufrieden. Die Liga funktioniert im Südwesten. Da sind coole Vereine mit dabei. Die haben den direkten Aufstiegsplatz, deswegen natürlich auch keinen Druck. Und deswegen haben sie gesagt, eigentlich sind wir absolut zufrieden und können es gerne so belassen. Aber wir wollen uns dieser Initiative auch nicht verschließen und sind bereit, an dieser geplanten Arbeitsgruppe teilzunehmen. Damit haben wir jetzt im Grunde aus allen Ligen ein Votum für diese Arbeitsgruppe. Im Norden gab es einige Enthaltungen und eine Gegenstimme, ich glaube von Jeddelo 2, aber dann doch eine überwältigende Mehrheit für diese Arbeitsgruppe, aus dem Nordosten sowieso. In Bayern gibt es auch die Zustimmung und ganz besonders interessant, du sagst es, Paddy, ist es im Westen, denn da brodelt es ganz gewaltig. Also auch da haben sie diese Abstimmung gemacht. Unter den Vereinen, in einer Liga, muss man sich immer vor Augen führen, die einen direkten Aufstiegsplatz innehat im Moment. Abstimmungsergebnis 18-0 für die Einsetzung dieser Arbeitsgruppe. Also auch die 7 Zweitvertretungen. Alle im Westen sagen, was hier passiert ist in der Vorsaison. Regionalliga Wild-West, 3 Vereine, die die Saison nicht sauber zu Ende bringen. Das darf nie wieder vorkommen. Wir brauchen eine Reform. Wie auch immer die aussieht, das muss dann diese Arbeitsgruppe erarbeiten. Aber dass in einer Liga, die einen direkten Aufstiegsplatz innehat, 18 von 18 Mannschaften sagen, wir sind dafür und wir sind dabei, das ist erstmal ein starkes Zeichen und gibt natürlich der Initiative großen Auftrieb. Kleine Randnotiz noch aus dem Westen: bei dieser Tagung, bei dieser Staffeltagung, wo die Abstimmung stattgefunden hat, war Peter Friemuth Präsident des Westdeutschen Fußballverbands und sehr mächtiger DFB-Vizepräsident nicht mit dabei. Das hat für eine Menge Unmut gesorgt bei den Vereinen, zumal auch sein Stellvertreter Schnieders, westfälischer Fußballpräsident, auch nicht da war. Der hat nachher erklärt, er habe im Stau gestanden. Wie dem auch sei, also beide wichtigen Funktionäre nicht mit dabei nach einer solchen Saison, die wir da im Westen erlebt haben. Also da brodelt es ganz gewaltig unter den Vereinen und ja, bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber es ist auf jeden Fall Bewegung drin.
Wir werden es weiter beobachten, vor allem dank dir, Küppi. Und dann wollen wir noch eine Nachricht loswerden aus der Oberliga, die mich erreicht hat. Und zwar Kevin Werner hat geschrieben, letztes Jahr hat er noch gespielt in der Regionalliga beim VfC Plauen. Jetzt spielt er beim FC Grimma in der Oberliga und hat den dringlichsten Wunsch geäußert. Jungs, bitte ein bisschen über die Oberliga sprechen. Ja, am Wochenende war jetzt der erste Spieltag, sowohl Oberliga Süd als auch Oberliga Nord. Grimma mit Kevin Werner hat verloren 1-2 gegen den SC Freital. Aber hiermit passiert, das Schöne ist, es gibt auch in der Oberliga Süd gibt es auch einen kleinen Rot-Weiß-Erfurt-Fußballclub, nämlich den VfB Krischow. Die haben bereits vor der Saison gesagt, wir wollen Erster werden. Also nicht mal, wir wollen nur aufsteigen, sondern wir wollen direkt Erster werden. Die sind gut reingestartet mit einem 3-0-Sieg gegen Empor Glauchau. Also auch das natürlich immer bei uns mit im Blick.
Das gilt natürlich generell. Ne? Wir könnten über so viele sprechen, über so viele Themen sprechen. Wir können über Zwickau sprechen, die verloren haben in Eilenburg. Wir können über Chemnitz sprechen, die verloren haben, sicherlich überrascht ein bisschen in Luckenwalde. Wir können über meine zwei Lieblingsspieler mit dem besten Namen überhaupt sprechen, von Zwickau, Sandro Sengersdorf, von Eilenburg, Geronimo Mattmüller. Das ist doch Musik in unseren Ohren. Aber wir schaffen das halt alles nicht in dieser kurzen Zeit und gebt uns gerne Zeit. Wir versuchen irgendwie das alles abzuhandeln bei Gelegenheit und dann wird auch sicherlich euer Verein hier ab und zu mal auftauchen.
Wir sagen an der Stelle großes Dankeschön, bis nächste Woche und nicht vergessen.
Im Osten geht die Sonne auf. Der neue Fußball-Podcast von Sport im Osten mit Gregor Rühl, Paddy Fritsche und Alex Küpper. Immer montags in der ARD-Audiothek, überall, wo es Podcasts gibt und als Video in der Sport im Osten-App.